Liebe Hörer an den Lautsprechern, liebe Gemeinde, die Sie gekommen sind. Ich orientiere mich immer an den vorgegebenen Predigttexten. Und als ich den für heute las, dachte ich, eine schwierige Kiste. Also, ich hätte das nicht in die Bibel geschrieben. Die Bibel ist ja nicht vom Himmel gefallen, sondern die haben Menschen dann über viele Jahrhunderte geschrieben. Und irgendwann hat man festgestellt, vor 1500 Jahren und länger, dass das Gottes Wort ist, dass das wirkt. Es gibt schon Stellen, wo es steht, Gott hat das ganz genau so dem oder jenem gesagt. Aber es sind ganz verschiedene Typen, die da mit dran gearbeitet haben. Und trotzdem wissen wir ja, merken wir ja, es ist hier drin eine Linie, ein Gedanke. Dorothea hatte das schon kurz zusammengefasst vorhin. Aber das passt doch da gar nicht hinein. Es ist richtig eine Provokation, was Jesus da eigentlich plötzlich erzählt. Zusammengefasst heißt es ja dann, macht euch Freunde mit dem ungerechten Mammon, Geld, Besitz, Eigentum, Reichtum. Wir sagen doch ein bisschen anders, Geld stinkt. Oder vielleicht, über Geld spricht man nicht, das hat man. Tja, ungerecht ist Geld von vornherein ungerecht? Eigentlich ja nicht. Oder doch manchmal? Kommt es auf die Verwendung an? In der Geschichte, die Jesus da erzählt, wir kommen gleich drauf, da geht es um jemanden, in heutiger Zeit gesprochen, der Geldwäsche betreibt oder wirtschaftskriminell ist. Kommt ja vor, damals und heute. Das Problem ist, Jesus stellt ihn uns als Vorbild hin. Wir sollen dem nachahmen. Einer, der unterschlägt, der seinen Chef ausraubt, der Bestechungen so geschickt manipuliert, dass ihn keiner haben kann. Aber hören wir selbst jetzt auf diese Geschichte vom untreuen Verwalter in Lukas 16. Dann wandte sich Jesus seinen Jüngern zu, den Männern und Frauen, und erzählte ihnen folgende Geschichte. Ein reicher Mann hatte einen Verwalter, der ihn betrog. Als sein Herr davon erfuhr, ließ er ihn rufen und stellte ihn zur Rede. Was muss ich von dir hören? Leg die Abrechnung vor, du kannst nicht länger mein Verwalter sein. Da sagte sich der Mann, was soll ich machen, wenn mein Herr mir die Stelle wegnimmt? Für schwere Arbeit bin ich zu schwach und zu betteln schäme ich mich. Ich weiß, was ich tun werde. Ich muss mir Freunde verschaffen, die mich in ihre Häuser aufnehmen, wenn ich gefeuert bin. Also hier steht, hier entlassen werde. So rief er nacheinander alle zu sich, die bei seinem Herrn Schulden hatten. Er fragte den Ersten, wie viel schuldest du meinem Herrn? 100 Fässer Olivenöl, war die Antwort. Hier ist dein Schuldschein, schreibe flugs 50. Einen anderen fragte er, wie steht es bei dir, wie viel Schulden hast du? 100 Sack Weizen, war die Antwort. Hier ist dein Schuldschein, schreib 80. Jesus, der Herr, lobte den betrügerischen Verwalter wegen seines klugen Vorgehens. Denn in der Tat, die Menschen dieser Welt sind, wenn es ums Überleben geht, viel klüger als die Menschen des Lichts. Das Thema Geld. Geht's eigentlich darum? Besitz ist ja nicht verbrecherisch, aber vielleicht geht es Ihnen auch so ein bisschen wie wir, dass wir von Gedanken ziemlich beeindruckt worden sind. Volkseigentum war 4 Jahrzehnte das Thema, in meinem Leben jedenfalls. Alle den gleichen Besitz, die gleiche Chance zumindest, ist ja erstmal eine ganz gute Idee. Und dann hat Geld schon gleich was Anrüchiges. Denn das Ziel war ja, eine geldlose Gesellschaft aufzubauen, den Kommunismus. Das wäre es ja doch gewesen, oder? Nicht abhängig von diesem Mammon. In der sozialen Marktwirtschaft gibt es auch solche Überlegungen. Wir wollen ja sozial sein. Grundeinkommen für alle gleich. Irgendwie fände ich das als sozial Engagierter schon nicht so schlecht, aber ich frage mich auch sehr, ist das realistisch? Passen wir Menschen dazu? Kann sowas überhaupt gelingen? Bei den Hörern damals, die hörten was anderes. Bei denen war es ja so, dass Besitz, Eigentum okay war. Von vornherein erstmal super okay. Und auch wer mehr besaß, das war umso mehr okay. Denn davon leben wir ja. Das war ein Geschenk Gottes, ein Segen, wenn ich etwas besitzen konnte und wenn ich diesen Besitz mehren konnte. Vielleicht kennen Sie noch dieses Büchlein über das Gebet des Jabez. Das ist ja so ein Altvater der Juden, der vor vielleicht 3000 Jahren gelebt hat. Und bei dem wird so ganz deutlich, der kam aus unglücklichen sozialen Verhältnissen ins Leben. Aber dann hat er auch Gott angerufen und gesagt, hilf mir doch, dass auch mein Besitz mehr wird. Mein Gebiet sich erweitert, hieß das in der Sprache damals, weil es um weite Gebiete ging. Und je mehr Weidegebiet, umso mehr Vieh, umso mehr Ertrag, umso besser ging es ihm, ging seiner Familie, seinen Angestellten, den Nachbarn, der ganzen Gesellschaft ringsrum. Steuern gab es auch schon was, jedenfalls so was Ähnliches damals. Eigentlich doch was Positives. Geld als Segen Gottes. Mammon eigentlich als etwas, was Gott uns geben möchte. Aber sie hörten auch das andere, als Jesus diese Geschichte erzählte damals. Sie dachten nicht nur an das, wie es im Alten Testament und in ihren Vorstellungen ist, sie hatten auch sofort die anderen Typen vor Augen. Die Zolleintreiber. Die am Geld dran saßen, die hatten nämlich die Zolleinnahmestationen gepachtet und hatten für die Römer gut in deren Tasche Geld fließen zu lassen. Und da floss natürlich, sie mussten ja davon leben, noch mehr in ihre eigene Tasche. Der eine, als der dann ertappt wurde, wollte der sogar vierfach zurückgeben. So gut hatte der verdient daran. Sie kannten beides. Geld, Besitz als etwas eigentlich Gutes oder als etwas, was ungerecht wurde, was dazu verleitet hat. Und unser Verwalter hier, der scheint ja so ein Typ wie die Zöllner gewesen zu sein. Ungerecht, das könnte ja heißen, dass hier unrechtmäßig erworbener Reichtum eine Rolle spielt. Illegitimer. Eine Frage, kann illegal unrechtmäßig erwirtschafteter Besitz durch richtige Verwendung legitim werden? Oder umgedreht, kann legitim erwirtschafteter Besitz richtig verhandelte Dinge, können die dann illegitim werden, wenn sie zu falschen Zwecken verwendet werden? Unser Verwalter, wir nennen ihn Herr Reich in der Geschichte Jesu, der war ja reich oder zumindest auf dem allerbesten Weg dahin, das gleich zu sein, gleich in diese Kategorie zu gehören. Er will reich werden. Verwalter heute, wir nennen dieses Wort nicht, wäre vielleicht eher mit Manager zu vergleichen. Jemand, der Eigentum verwaltet, der über die Verwendung bestimmt, der entscheiden muss, zu entscheiden hat, was mit Eigentum geschieht. Und solche Menschen, sie haben zentrale Verantwortung, das ist uns schon klar. Und sie sollten auch ein gutes Gehalt verdienen, denn sie haben ja eine hohe Verantwortung. Andererseits ist auch diese Nähe zu den Finanzen irgendwie schwierig, herausfordernd, fordert absolut hohe moralische Qualitäten. Das merken wir ja immer an diesen Nachrichten über Wirtschaftskriminalität, damals wie heute. Es steht so ein bisschen die Frage, ist vielleicht reich werden wollen ein viel größeres Problem als reich zu sein? Eine viel größere Herausforderung. Wenn wir das übertragen, ist vielleicht Leben haben zu wollen viel problematischer als einfach zu leben. So viel vorweg. Ich komme zum ersten Gedanken des Vergleichs hier. Es ist ja eine Vergleichsgeschichte. Diesen Mann gab es so nicht wirklich. Aber es hätte ihn ja gut und gerne geben können. Und bei einer Vergleichsgeschichte kann man nicht alles eins zu eins übersetzen. Da gibt es bestimmte Punkte, Schwerpunkte, auf die Jesus hinweisen will. Und an dieser Stelle, da streiten sich die Gelehrten ganz schön, weil es eine schwierige Übertragung sein könnte. Was ist denn die Botschaft, was ist die Nachricht in dieser Geschichte? Auf jeden Fall das eine, wir sind Verwalter. Wir sind verpflichtet. Wir haben einen Chef über uns. Es gibt eine Stunde der Bilanz. Es gibt einen Moment, wo alles aufgedeckt ist. Wir haben schon darüber nachgedacht heute. Jesus wendet sich ja hier nicht an all die Leute, die ringsherum um ihn standen. Das war vorher der Fall, da müsste man den Zusammenhang jetzt sich genauer anschauen, das will ich jetzt nicht tun. Sondern er wendet sich jetzt an seine Leute, an die Jünger, an die Mitarbeiter, an die Pharisäer, die gottbezogen lebten, die Gott im Blick hatten und die etwas wussten von einem Oberchef, von einem Schöpfer, von einem, der größer, umfassender weiterdenkt als wir. Auch heute gibt es, wenn wir etwas zu verwalten haben, zu verantworten haben, so Begriffe wie zum Beispiel Mitwirkungspflicht. Das sind ja so gestellte Worte, da muss man immer erst mal sortieren, was ist da nun eigentlich gemeint. Aber es ist schon eigentlich klar, ne? Wenn ich was kann und habe, dann habe ich auch eine gewisse moralische, ethische, ja juristische Pflicht sogar mitzumachen an dieser Stelle. Gaben sind Aufgaben, sagen wir manchmal. Meine Gesundheit, na okay, so ganz gesund sind wir ja alle nicht, aber es ist ja genau diese Kunst, mit der Gesundheit, die ich habe, so umzugehen, dass sie der stabile Faktor in meinem Leben ist. Suchtkranke müssen das lernen, durch Abstinenzentscheidungen, indem sie auf ihre Krankheit achten und dann gesund leben können, oder? Aber das ist ja nicht nur da so, älter gewordene müssen das lernen. Mit ihren Chancen, die sie noch haben, gesund umzugehen. Und wir lernen das von Kindheit an, wenn so bei einem Kind der Schmerz weggepustet wird, dann geht es um das Gleiche. Wegschauen von den Schmerzen, das andere gelten lassen, dass Mutti da ist. Gaben sind Aufgaben, unser Lebensstart. Ich hatte schon von Jabez gesprochen, bei dem war der nicht so super. Was mache ich draus? Das Institut für Arbeitsmarktforschung in Nürnberg, das weist das mit Zahlen nach, dass die Voraussetzung, mit der ich ins Leben starte, eben wirklich eine Wirkung hat bis hin zur der Frage, wie alt jemand wird und wie viele Krankheiten er im Leben hat. Ist uns klar, ist uns bekannt. Was mache ich daraus? Ich habe eine Mitwirkungspflicht. Ich bin Verwalter. Meine Beziehungen, die ich habe, mein Netzwerk an Partnerschaft, Freunde, Familie, Nachbarn, Kollegen, meine soziale Einbindung, ich bin Verwalter, meine materielle Lebensbasis. Zurück zu Herrn Reich, unserem Beispielverwalter hier. Was wirft ihn denn aus der gewohnten Bahn? Seinem Chef wurde erzählt, zugetragen, nicht so ganz hintenrum, aber so halb hintenrum, auch eigentlich fair, es musste ja gesagt werden, dass da was nicht stimmte in der Buchhaltung, dass Zahlen irgendwo getrimmt waren. Und das kann nur bei dem Hauptverantwortlichen, bei dem Manager Herrn Reich irgendwo liegen. Er wird zum Hauptverdächtigen. Und das ist schon schwierig. Sein Vertrauter, dem er am meisten jetzt übergeben hatte, über den wird geredet und jetzt muss ein Eigentümer, muss in Anführungsstriche, ja doch eingreifen. Ne? Einmal um diese Ungerechtigkeit willen, um seines Besitz willen, um der Klarheit willen, um der Zukunft willen der Firma. Man weiß ja nicht, wo das hinführt. Es heißt hier, er ließ ihn rufen und stellte ihn zur Rede. Was muss ich von dir hören? Leg die Abrechnung vor und du kannst nicht länger mein Verwalter sein. Was geht da einem Herrn Reich durch den Kopf? Was rutscht ihm alles weg? Er hatte sein Haus aufgebaut und jetzt ist es ein Kartenhaus. Es ist aus, du bist verloren. Aber was eigentlich? Reichtum oder Einfluss? In einer Übersetzung heißt es, mein Herr nimmt mir das Amt. Prestige, Einfluss, Selbstwertgefühl, das kann schon wegrutschen, wenn der Besitz ins Wanken kommt. Manchmal ist dieser Verlust vielleicht viel, viel schmerzhafter, als wenn der Kontostand sinkt. Und beides hängt ja auch irgendwie zusammen, damals und heute. Soziale Anerkennung haben die Reichen dann doch irgendwie oder die, die sich's leisten können, ihre Gesundheit zu bezahlen oder die, die damit ihre Macht umsetzen können, weil du davon abhängig bist. Der Verlust an sozialer Anerkennung war ihm bewusst. Und deswegen kommt er jetzt auf eine neue Orientierung. Es steht da, er sucht sich Freunde, in Anführungsstriche wieder. Freunde für die Zukunft. Nicht mehr materielle Absicherung. Er hat plötzlich kapiert, es kommt auf Menschen an, wie ich mit Menschen klarkomme, wie die mir vielleicht später helfen. Es gibt eine paradoxe Geschichte in der Bibel oder im Vergleich, wo es genau umgedreht auch ist und wo das deutlich wird. Da geht es um die Seligpreisung der Armen in Lukas 6, Vers 20. Selig seid ihr Armen, denn das Reich Gottes ist euer. Da steht nicht, Armut ist toll. Da steht auch nicht, ich nehme dir weg, sondern da steht Armut, aber das spielt jetzt nicht mehr so die Rolle. Das Reich Gottes ist euer. Ihr habt gerade deswegen, steht ja fast so da, nicht wirklich eine Zukunft. Es kommt darauf, auf was ich setze an. Zurück zu unserem Gauner-Manager. Seine Frage ist nun, wie geht's weiter? Was tue ich? Und das ist der zweite Gedanke, den ich übertragen möchte auf uns. Diese Frage, wie gestalten wir unsere Zukunft? Oder was kommt nach der Stunde der Bilanz? Was passiert in der Krise? Es ist ja leider zum Glück oft so in unserem Leben, dass Krisen dann auch Veränderungen hervorbringen. Man fragt nach neuen Wegen, nach einer anderen Orientierung, nach neuen Chancen. Man hat aufs falsche Pferd gesetzt. Und materielle Sicherheit, ja, in welcher Zeit spreche ich denn heute hier? Wirtschaftskrise, Pandemie, Teuerung, Lebensmittelkosten, Reisen, Mieten. Ich weiß nicht, was kommt. Fakt ist, wir stecken schon in sowas wie einer gewissen Wirtschaftskrise. Denken wir an die Zukunft in diesem Zusammenhang? Die Frage, die sich Herr Reich stellte, ist, wie sichere ich mir die Zukunft? Welche Art von Beziehung ist dran? Nicht mehr Beziehung auf das Materielle, das kann ja auch eine sehr massive Hauptbeziehung sein, sondern Beziehung zu bestimmten Menschen jetzt. Ich denke nochmal zurück an unsere früheren Jahre. Da ist ja das Stichwort Beziehung auch immer sehr bedeutungsvoll gewesen. Ne? Vitamin B, Vitamin Beziehung brauchst du. Oder die Bück-Dich-Ware, wenn du da rankommen wolltest, brauchtest du diese Beziehung. Bück-Dich-Ware war ja die, die beim Verkäufer weiter unten lag und nur bei bestimmten Leuten bückte er sich dann, damit die anderen, die das nicht kriegen sollten, das gar nicht sahen, was da unten lag. Es lag ja nicht im Schaufenster. Vitamin B war notwendig. Nach der Wende habe ich gedacht, Beziehungen sind von vornherein nicht sauber, weil sie damals diese Bedeutung hatten. Sind nicht gerecht, sind nicht demokratisch. Aber ich habe bald gemerkt, so viel anders ist es ja auch nicht. Also Beziehung gehört schon irgendwie zum Leben dazu. Es ist was Gutes, wenn ich normale, gesunde Beziehungen habe. Sie müssen nicht in die Schmuddelecke von Abhängigkeit, auch wenn manchmal Beziehung zu Drogen, Beziehung zu Menschen zu was ist. Ich war geneigt, an der Stelle über Loyalität mal nachzudenken, wie wir die verstehen, aber ich wollte das dann hier nicht tun. Beziehung, meine ich, ist etwas Gutes, wenn sie mich fördert, wenn sie frei ist, wenn sie wertschätzend ist, wenn gute Nachbarschaften funktionieren, ohne den anderen in die Ecke zu drängen, wenn ich ein faires Gegenüber habe, nicht Übergriffigkeiten, wenn nicht meine Denkweise zum Nabel der Welt wird und ich meine Meinung habe und dem anderen seine Meinung lasse und ihn damit auch lasse. Fragen wir Herrn Reich, worin bestand denn eigentlich dein Fehler? Es ist nicht so ganz hundertprozentig beschrieben. Hat er fehl eingeschätzt? Hat er Geld unterschlagen? Hat er liederliche Arbeit gemacht? Fakt ist, dass die Buchführung das jetzt aufdecken wird. Und jetzt schaltet Herr Reich um, von sich den Besitz zum Freund zu machen, dahin, sich Menschen mit dem Besitz, mit Besitzeshilfe zum Freund zu machen. Er schaltet um von einer selbstzweckhaften Habgier, haben wollen um des Habens willen, hin dahin, das, was ich habe, einzusetzen, um mit Menschen und mit meiner Zukunft besser klarzukommen. Um das Verbliebene zum Zwecke der Beziehungspflege einzusetzen. Er erkennt, dass er künftig nicht mehr auf andere Menschen angewiesen sein wird, oder andersrum, dass er künftig gerade auf andere Menschen angewiesen sein wird und vorher er zu kurzsichtig gedacht hat, dass er meinte, dass Absicherung alles garantieren könnte. In der Not wird er zu einem sozialen Menschen. Auch hier tritt nochmal Zusammenhang von Reichtum und Macht zusammen an dieser Stelle. Auch der schwindende Reichtum, das er immer weniger hat, den kann er jetzt nutzen, um in der Beziehung, in der Gestaltung noch gewisse Macht im Positiven auszuüben, jedenfalls in seiner Denkweise, im Positiven für die Zukunftssicherung, dass er Menschen gewinnt, die ihn dann in ihre Gesellschaft, in ihre Häuser aufnehmen. Eine Zwischenfrage wieder an dieser Stelle. Vielleicht ist die eigentliche Antriebskraft zum Reichsein wollen gar nicht das Geld, sondern dieses Macht ausüben können. Aber zurück zu unserem Verwalter. Er hat erkannt, ich brauche gute Beziehungen. Ich brauche das für ein gutes Leben oder für ein einigermaßen Überleben, damit sie mich aufnehmen, steht hier. Und damit kommen wir zu der Frage, was erwarte ich denn in oder von meiner Zukunft? Er hat eine neue Orientierung gefunden für seine Zukunft. Was ist meine Zukunft? Worauf orientiere ich mich? Ich denke, das ist hier der zentrale Punkt dieses Vergleichs, dass Jesus sagt, Mensch, umdenken können, sei so clever und hinterfrage das, was bisher dir Stabilität gegeben hat. Und schau mal, wie du nach vorn hin eine Perspektive hast. Denk an deine Zukunft. Bist du in der Lage, deine Einstellung so zu verändern, so grundsätzlich und so schnell, so sofort zuzupacken? Er geht ja sofort los. Und das ist dieser dritte Punkt, den ich unterstreichen möchte am Schluss. Worauf kommt es am Ende an? Sei klug und sorge vor. Es gibt danach so eine Art kurze Zusammenfassung. Vielleicht hat Jesus auch gemerkt, die Zuhörer hatten ein bisschen zu tun mit diesem Vergleich eines ungerechten Haushalters hier und den als Vorbild hinzustellen. Und er sagt zu seinen Jüngern dann, nutzt das leidige Geld dazu, durch Wohltaten Freunde zu gewinnen. Wenn es mit euch und eurem Geld zu Ende geht, werden sie euch in der neuen Welt Gottes in ihre Wohnungen aufnehmen. Es geht um Zukunftsschau, um Zielklarheit, um Existenzabsicherung, aber nicht jetzt für eben und ein paar gute Stunden, sondern für das, wie geht es denn dann weiter? Wo lande ich? Und da können, sagt Jesus, manchmal Menschen, die nicht an Gott glauben, uns zum Vorbild sein. Die sind da zielstrebiger. Das ist klar. Die setzen sich ein für ihre Ziele. Wir sollen nicht die gleichen Ziele haben, aber diese Zielstrebigkeit, dieses Engagement, diese Überzeugtheit von dem, was wir eigentlich wissen, umzusetzen in unser Leben und unsere heutigen Entscheidungen davon bestimmen zu lassen, das ist das, wozu Jesus uns einlädt. Es geht nicht ums Geld, uns geht doch ums Geld. An dieser Stelle landete ich immer wieder bei der Frage Diakonie und Geld. Wir sind ja hier in der Diakonie und das ist ein sensibles Thema. Da erlebe ich Menschen so ihre Erwartung, ich auch, ne? Diakonie müsste doch alle Leute gleich bezahlen. Alle, ob sie viel oder wenig Leistung bringen, wäre doch so eine Utopie. Diakonie müsste doch Unterstützung zu einem viel günstigeren Preis anbieten als andere. Ich habe für mich so wahrgenommen, Diakonie kann auch nur das, was sie bezahlen kann, leisten. Oder es geschieht Ehrenamt. Oder es kommt aus Spenden. Oder sicher, es gibt in der Geschichte viele Beispiele, wo Gott enorm gewirkt hat und wo das Geld am Anfang nicht da war. Namen wie Georg Müller, August Hermann Franke kennen vielleicht manche. Die schauten nicht zuerst in die Finanzkasse und sagten, was können wir uns noch leisten, sondern die packten was an. Aber Geld war dann auch da irgendwie. Bodelschwing soll es wohl gewesen sein bei einer Aktion, wo er wieder etwas Neues machen wollte, um notleidende Menschen zu helfen, dass er dann zu seinem Gremium sagte, meine Herren, im Blick auf die Finanzen, das Geld ist schon da, es ist nur noch nicht hier. Er vertraute darauf, dass sich das schon lösen wird, dann auch die Frage. Die Frage, wofür sind wir da, welches Ziel haben wir, die soll uns beschäftigen und dann sollen wir klug auch mit den Finanzen umgehen, das lese ich daraus. Und das haben auch Menschen vorgelebt. Ich arbeite ja in Dessau und wir haben in unserer Suchtberatung so ein Jugendprojekt, wo suchtgefährdete junge Leute einmal in der Woche dann begleitet werden von Streetworkern und von unseren Suchtberatern und noch einem Trainer. Und das kostet eben auch Geld, ne? Gehälter und so weiter. Und die Stadt förderte das ein Jahr und dann war es schwieriger geworden. Und da fanden wir eine Katrin Budai, Thyrolf Stiftung. Ich las danach, eine Frau, mitten im Leben verstorben, die schon zu ihrer Lebzeit sich für junge Menschen und Kinder einsetzte, in Dessau und Umgebung, die in schwierigen Verhältnissen lebten, sagte, sie sollen auch eine Chance haben. Und diese Stiftung hat uns dann geholfen, das Projekt fortzusetzen. Ich fasse zusammen aus unserer Beispielgeschichte. Worin besteht der Vergleich? Erstens darin, dass Geld und Reichtum für sich genommen etwas wert oder unwert sind, dass sie neutral sind, aber schon sehr die Frage ist, was wir daraus machen. Sie können zur Ungerechtigkeit verführen oder für eine gelingende Zukunft eingesetzt werden. Zweitens, es werden uns Menschen, auch die, die nicht an Gott glauben, als Vorbild hingestellt, geschickt, verantwortlich, clever umzugehen für die Ziele, die wir haben. Und das ist drittens dann, bedenke deine Zukunft, denk an das Zukünftige, an das, worauf du eigentlich setzt, sagt Jesus, sammel dir Schätze im Himmel. Was will ich tun jetzt damit? Ich will mit dem, was ich habe, es nicht gering achten, sondern es verantwortlich einsetzen. Ich will immer wieder darüber nachdenken, dass das Eigentliche für mich als Christ es ist, ein Ziel zu haben, die Gemeinschaft bei Gott durch Jesus. Und ich will das dafür einsetzen, was mir in meinem Leben gegeben ist. Augustinus hat das vor, jetzt weiß ich nicht ganz genau, 1700 Jahren so gesagt, willst du ein kluger Haushalter sein, so gib, was du nicht behalten kannst, auf das du empfängst, was du nicht verlieren kannst. Sind Sie mit dabei? Und der Friede Gottes, welcher höher ist als alle unsere Vernunft, er bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem Herrn.